Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Hallo und herzlich willkommen zur 25. Episode Alt-F4, dem Horror-Games-Podcast hier bei Devils and Demons. Ich bin Theresa und heute ist bei mir die Anna.
Hallo, das bin ich.
Genau, und du bist Videoeditorin bei Eurogamer. Und ich habe so eine grobe Idee, was man da vielleicht machen könnte. Aber du kannst es bestimmt eigentlich viel besser erklären, was du da so den ganzen Tag über machst an der Arbeit, weil es ja schon auch ein spannender Bereich, vermutlich jetzt auch so für die Leute, die hier zuhören und videospielbegeistert sind.
Videoeditorin klingt erstmal so komplett abstrakt, aber man kann es schon mit so einer Mischung aus Redaktion und Videoschnitt vergleichen. Also das, was ich mache, ist einfach Videos über Videospiele. Das, was man sonst auch kennt, Vorschauen, Tests, Interviews, Eventberichte, das mache ich alles so für Eurogamer.de, und wenn mir dann noch neue Konzepte einfallen und irgendwelche spannenden Ideen habe, dann kann ich die aber auch immer in Videoform umsetzen, und das ist so das, was ich mache, und nebenbei streame ich noch.
Auf Twitch einfach ganz normal, ne?
Genau, ja.
Wie ist da dein Tag? Ich werde das auch nochmal in der Folgenbeschreibung verlinken, aber dann können die Leute dir da auch mal reinfolgen und vielleicht ein paar Videos anschauen.
Ja, voll gerne. Ich heiße da Annatainment.
Was spielst du da aktuell so?
Aktuell bin ich da gerade bei Zenless Zone Zero, weil ich ein paar Sachen nachholen muss, weil ich in Japan keine HoYoverse-Spiele spielen konnte. Aber sonst spiele ich auch gerne mal kleinere, unbekanntere JRPGs oder Indie-Games. Was habe ich als letztes? Ich weiß gar nicht. Die Judgment-Reihe haben wir letztens gespielt, und oft gucke ich mir dann aber auch so Spiele, Demos und Trailer an. Zum Beispiel, wenn ich auf der Tokyo Game Show bin und da so kleinere Titel finde.
Ja, spannend. Über Yakuza haben wir eben auch schon ausführlich geredet und das ganze Universum. Da werde ich auf jeden Fall, denke ich, mal reinschauen, wenn ich da sehe, dass da was kommt. Ich meine, ich verbringe zwar selbst genug Zeit damit, aber kann ich ja noch mal ein paar Stunden damit verbringen, dir dabei zuzugucken, wie du auch viel zu viel Zeit mit diesem Franchise vermutlich verbringst. Ja, wir sprechen heute über das Spiel Yomavari Lost in the Dark aus dem Jahr 2022. Und zwar kam das im Oktober 2022 raus in Europa und ist erhältlich für die PS4, für die Switch und für Windows. Also die Xbox-Leute gehen da etwas leer aus. Und bei der Switch gibt es sogar noch so eine Deluxe-Version mit einem schönen Artwork-Buch dazu. Ich weiß nicht, hast du die zufällig?
Nee, ich habe nur digital das Spiel.
Ja, ich habe es jetzt auch auf dem Laptop mit Controller gespielt. Aber das habe ich gesehen, das sah eigentlich ganz schön aus und würde deswegen jetzt einfach mal die Empfehlung dafür aussprechen, dass die schönste Variante vermutlich die für die Switch ist, wer eine hat. Das Entwicklerstudio ist Nippon Ichi Software. Das ist ein japanisches Team, die seit 1994 Videospiele machen und auch zum Teil Animes. Und die sind wirklich ultra fleißig. Ich habe mir diese Liste angeguckt, was die alles an Spielen gemacht hat. Das hat gefühlt nicht aufgehört und trotzdem kannte ich tatsächlich kein einziges davon. Ja, ich bin halt auch Fachidiotin für Horrorspiele und Sims und Pferdespiele, und das war es halt. Also, aber was würdest du denn sagen, sind so von denen die größten Titel, die du vielleicht auch noch empfehlen könntest?
Also eigentlich ist Nippon Ichi Software dafür bekannt, dass sie Disgaea und so Top-Down-Strategiespiele machen. Die Disgaea-Reihe ist so die bekannteste, deswegen das erwähnt. Die haben halt einen Character-Designer, der sehr bekannt ist für diesen Chibi-Stil, und der macht auch relativ viel bei denen. Und deswegen ist die Reihe auch so spät erst ins 3D in 3D-Modelle gegangen. Die haben halt ganz, ganz lange dafür gebraucht, zu gucken, dass dieser 2D-Stil, der so bekannt für ihn ist, halt dann in 3D übertragbar ist. Und das ist ganz spannend. Naja, bevor ich zu weit ausschweife. Was die aber auch machen, die publishen auch so Studios wie Furio, zum Beispiel Caligula Effect oder Monarch, was ein sehr spannendes Projekt war. Und die publishen aber auch sehr gerne mal so düstere Spiele. Ich mag deren Third-Party-Publishing sehr gerne, weil die Spiele, die dann da rauskommen, haben immer so einen düsteren Twist. Also es ist nicht unbedingt Horror. Das, was wir heute besprechen, ist ja eindeutig Horror. Aber das, was die sonst publishen, ist meistens so eine Mischung irgendwie. Das fängt immer ganz süß oder ganz, oshare heißt das auf Japanisch, so fashionable, cool, trendy an. Und dann geht's ganz, ganz schnell in so eine tiefen psychologische Richtung, die dann auch gerne mal brutal oder so unerwartet wird. Und das finde ich irgendwie ganz spannend an Nippon Ichi Software, dass die immer so ganz skurrile Projekte pushen, die dann auch nicht unbedingt, deswegen auch nicht so bekannt, nicht unbedingt alle ausgefeilt sind im Gameplay.
Was gibt's da irgendwie nochmal ein Beispiel für eins von den jetzt gerade genannten Spielen, wo du sagst, es war richtig cool von denen, was so ein bisschen in die Horrorrichtung geht, wo man mal reinspielen könnte, was es auch bestenfalls nicht nur auf Japanisch gibt? Da weiß ich nämlich auch nicht, wie viele Spiele von denen überhaupt international rauskommen.
Genau, die publishen meistens unter NIS America ganz viel international. Es gibt eins, das heißt CryStar. Cry Machina kam danach raus, aber ihr könnt euch lieber mal CryStar anschauen. Gerade auf der Switch eine sehr, sehr gute Portierung, irgendwie vor 2 Jahren oder so rausgekommen. Da ist es nämlich auch so, es ist so ein bisschen im Gothic-Lolita-Stil gehalten und die Game Loop ist eigentlich ganz cool. Man fängt immer so ein bisschen an als junges Mädchen, die in ihrem Zimmer hockt und irgendwie total depressiv und traurig ist. Und dann geht sie irgendwie, um ihre Schwester zu suchen, glaube ich, oder so, in so eine Welt, die so ein bisschen abstrakter wirkt und kämpft dann gegen Dämonen. Und diese Dämonen leiden so sehr, dass sie selbst weinen muss, wenn sie halt sie besiegt. Und mit ihren Tränen kann sie dann ihre Skills aufbauen, um in die nächsten Runden in diesem abstrakten Reich zu gehen. Genau, und die Geschichte, dann die Charaktere, die sie da trifft, sind dann ganz, ganz unterschiedlich und haben halt auch die krassesten Schicksale. Ja, das wäre ein Beispiel.
Okay, spannend. Ich habe jetzt auch mal kurz geschaut parallel. Das sieht jetzt ja schon noch ganz anders aus als das, was wir heute besprechen. Aber gleichzeitig, ne, mit dem man trifft irgendwie ja andere Charaktere, die irgendwie ein tragisches Schicksal hat, das scheint sich ja dann auch doch durchzuziehen. Man muss vielleicht noch sagen, das Spiel heute, das hat auch 2 Vorgängerspiele. Einmal Night Alone aus 2015 und Midnight Shadows aus 2017. Wir fangen also praktisch mit dem 3. Teil der Reihe an. Mal wieder gut gewählt hier, aber man kann wirklich auch sagen, es spielt keine Rolle, würde ich jetzt mal behaupten. Hast du die beiden Vorgängerspiele gespielt?
Nee, tatsächlich wurde ich auch überrascht mit Lost in the Dark, weil ich gar nicht wusste, auch als ich angefangen habe, dass es 2 Vorgänger gibt. Und man kann da auch ganz easy reingehen. Aber als ich es dann mal gegoogelt habe, habe ich gesehen, da gibt es ja noch eine Collection mit den anderen 2. Und ich glaube, die ersten 2 hängen ein bisschen mehr miteinander zusammen als das 3. Das 3. kann man wirklich sehr gut alleinstehend spielen.
Ja, das weiß ich auch nicht, wie die zusammenhängen. Ich kann vielleicht trotzdem kurz mal zusammenfassen, worum es da geht. Also in Night Alone ist man irgendwie in einen Unfall verwickelt. Dann suchen wir unseren Hund und unsere ältere Schwester. Und die Stadt hat sich dann aber verändert, in der wir uns bewegen. Und da müssen wir halt herausfinden, was es mit dem Verschwinden von der Schwester und dem Hund auf sich hat. Tiere spielen dann hier heute auch noch mal eine größere Rolle. Und in Midnight Shadows aus 2017, da switcht man zwischen 2 Mädchen hin und her, die sich nach einem Festival irgendwie verlieren. Und die Entscheidung, die wir halt mit der einen treffen, beeinflusst auch irgendwie die Geschichte der anderen. Wo ich dachte, das klingt eigentlich ziemlich spannend und finde ich fast noch mal spannender als das, was ich jetzt bei Lost in the Dark gesehen habe.
Ja, ich würde auch gerne mit Night Shadows noch nachholen. Ich finde auch, das klingt am spannendsten von den dreien.
Ja, oder, also da kommen wir später nochmal zu, je nachdem, wie ähnlich das vom Gameplay ist, schaue ich es mir vielleicht auch einfach nur an, aber ich finde, es klingt auf jeden Fall nach einer spannenden Idee. Und wo ich mich auch frage, okay, war das irgendwie nur so, ja, einmalig, das auszuprobieren? Warum haben sie das nicht beibehalten? Das könnte ja auch ja so eine Art Trademark für die Reihe werden. Ja, da, das weiß ich jetzt leider alles nicht, aber ich finde, das klingt auf jeden Fall spannend. Kannst du mal erzählen, wie du auf das Spiel gestoßen bist?
Das war einfach im beruflichen Rahmen. Ich habe eine Mail bekommen und da war dieses Spiel drin. Und ich dachte, ich liebe so RPG-Horror-Maker-Games. Das war so meine Jugend. Mhm. Und alles so Eep, Yuminiki, was es da nicht noch alles gab. Und dachte, das erinnert mich schon sehr daran. Nippon Ichi Software mag ich halt auch. Und dann dachte ich mir, ist doch bestimmt ein guter Fit. Es war auch Halloween. Ja. Und alles Weitere sprechen wir heute.
Ja, also waren deine, wollte ich eigentlich fragen, was du dann von dem Spiel so erwartet hast. Also erstmal positive Erwartungen und hohe Erwartungen, höre ich das richtig raus?
Ja, schon. Also nicht unbedingt hohe, aber schon, ich habe gedacht, das wird halt eher wie so ein RPG-Maker-Horrorspiel. Und als ich den ersten Screen schon hatte, wusste ich, oh, das geht in noch eine viel gruselige Richtung.
Ich habe mir, du hast mir das ja vorgeschlagen, ich habe mir das angeguckt und dachte mir so, ja, das sieht irgendwie interessant aus. Es sieht also irgendwie besonders auch aus. Es ist in einem Stil, den man so nicht jeden Tag irgendwie sieht und war von dem Trailer erstmal angetan und hatte entsprechend schon auch irgendwie hohe Erwartungen, würde ich sagen. Magst du vielleicht einmal kurz beschreiben, was die Ausgangslage von dem Spiel ist, damit die Leute auch wissen, was da eigentlich ganz grob passiert und wie wir in das Spiel reinstarten?
Genau, ihr seid ein junges Mädchen und werdet relativ schnell in ein Szenario geschmissen, in dem ihr mitbekommt, dass das junge Mädchen vielleicht nicht so gut behandelt wird von ihren Klassenkameraden oder generell von ihrem Umfeld und ihr seid erstmal in der Schule und müsst euch so ein bisschen durch euer soziales Umfeld, ihr schaut ihr quasi nur dabei zu, ihr steuert sie auch, aber ihr schaut dabei zu, wie sie so ein bisschen darunter leidet. Und ich glaube, die Ausgangslage ist, dass sie irgendwann auf einem Dach steht und dann kommt ein Cut und dann seid ihr plötzlich in einer super düsteren Stadt, in eurer eigenen Stadt in der Nacht und müsst dann, ihr stellt fest, ihr habt eure ganzen Erinnerungen verloren und ihr kennt die Stadt gar nicht mehr so richtig, weil die ganze Karte komplett verwaschen ist. Das heißt, die Ausgangslage ist erstmal, eure Erinnerungen wieder zurückzuholen. Das macht ihr in verschiedenen Spielabschnitten und eben die Stadt in der Nacht wieder zu entdecken. Und dann natürlich auch irgendwie gucken, wie ihr in diese Lage gekommen seid, dass ihr da auf dem Dach gelandet seid und was das alles zu bedeuten hat.
Genau, so sieht's aus. Also man kann das Mädchen selber der praktischen Outfit raussuchen, was ich ganz süß fand tatsächlich. Und man kann ja auch einen Namen geben. Bei mir, aus irgendeinem Grund musste ich an Liza Minnelli denken. Ich weiß auch nicht warum, deswegen habe ich sie Liza genannt. Ich glaube, kanonmäßig heißt sie Yuzu. Ich weiß nicht, wie du sie genannt hast und wie wir sie jetzt nennen wollen oder ob wir sie einfach nur das Mädchen nennen wollen.
Ja, das Mädchen oder Yuzu finde ich schon gut. Ich finde, Yuzu passt sehr gut.
Mhm. Okay, dann behalten wir das bei. Und wir treffen da auch, bevor wir dann in die Stadt kommen, sind wir ja in so einer Schneehölle irgendwie, wo wir auch noch mal auf ein anderes Mädchen treffen, die etwas älter ist und die uns dann halt erzählt, dass wir verflucht sind. Und dass wir eigentlich auch wissen, was los ist, dass wir uns so nicht erinnern können. Und dass wir uns einfach nur erinnern müssen, das hast du ja auch schon gesagt, ist dann praktisch im Grunde genommen unsere Aufgabe, uns dann durch die Stadt zu bewegen und uns zu erinnern, woran auch immer. Ich finde, der Einstieg, da kriegt man ja schon eine relativ heftige Mobbing-Szene gezeigt. Wie hat dir das so, ja, was heißt gefallen? Also, ich hoffe jetzt mal so, dass Mobbing dir prinzipiell nicht gut gefällt, aber wie hat dir so der Einstieg ins Spiel gefallen, auch gerade auf so einer atmosphärischen Ebene?
Ich glaube, es ist halt super, also es ist super lange her, dass ich das gestartet habe. Als ich es nochmal gespielt habe für den Podcast, habe ich an einer anderen Stelle weitergemacht. Aber ich erinnere mich noch, dass das Erste, was mir aufgefallen war, tatsächlich die Mechanik war. Ich habe es übrigens auf der PlayStation 5, glaube ich sogar, zum ersten Mal gespielt. Deswegen weiß ich gar nicht, wie gut die anderen Sachen laufen. Aber da auf der PlayStation 5 muss man auch den Controller so schütteln, damit sie diese Glocke aktiviert. Und er vibriert auch so ein bisschen. Eine Core-Mechanic ist halt, dass das Mädchen Yuzu die Augen zuhält, wenn ihr eine Gefahr entgegenkommt. Das ist so schlimm. Ich hatte halt direkt im Tutorial schon so Herzpochen, weil immer, wenn eine Gefahr sich nähert, pocht auch alles komplett. Also meine Soundanlage hat vibriert, der Controller vibriert und man ist so, und man sieht halt nichts, weil sie ihre Augen zuhält. Ich fand es vor allen Dingen dann erstmal gruselig und dann habe ich gelernt, okay, wenn ich die Augen zumache, ist es aber entgegen meiner Intuition sicher. Und wenn ich die Augen aufmache, ist es aber irgendwie, kann es gefährlich werden und ich kann halt sterben. Und das war erstmal so ein Moment, wo ich mir dachte, wow, die Stimmung ist halt direkt im Gameplay mit implementiert. Das fand ich schon ziemlich cool. Und dann, als diese Mobbing-Szene kam, war ich schon sehr schockiert, weil ich das erstmal gar nicht erwartet habe. Also ich bin solche Momente schon von Nippon Ichi Software sehr gewohnt, aber das war doch schon sehr hart. Und als er auf diesem Dach stand, dachte ich auch kurz, es geht hier ganz schnell in eine ganz, ganz düstere Richtung.
Ja.
Diesen Bogen hat es dann aber doch nicht ganz gemacht.
Ja, obwohl das ja trotzdem auch je nach Ende, was man hat, da ja schon immer mal mitschwingt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwann auch mal jemand vom Dach gesprungen ist, durchaus da ist. Also es wird ja auch vieles nicht erklärt am Ende des Tages, weswegen ich mir schon vorstellen kann, dass das in irgendeiner Form im Spiel schon auch eine Rolle spielt. Also das vielleicht auch generell nur noch mal als Hinweis für die Leute, die damit irgendwie nicht so gut können. Und ja, ich muss auch sagen, ich fand den Einstieg irgendwie erstaunlich hart, wo ich dann auch dachte, oh Gott, wie geht das hier weiter? Ist das irgendwie auch, ist es so ein Mobbing-Simulator, wo man da irgendwie durchhalten muss, mehr oder weniger? Ist das was, womit wir jetzt das ganze Spiel über konfrontiert sind? Das ist zum Glück nicht so, es ist nur in der Anfangsszene so. Und war da schon auch irgendwie, dachte ich mir so, oh Gott, das ist aber ganz schön unspaßig hier. Und als dann der Moment dann kam, wo man dann eben durch dieses Eishöllen-Tutorial läuft und dann auch das erste Mal das mit den Augen zu halten machen muss, da habe ich auch gedacht, das ist irgendwie spannend, das so zu machen, weil eigentlich, wir haben da ja auch viele verschiedene Gegner, die durchaus auch, finde ich, ein vielseitiges und schönes Design hat, dass man die eigentlich nicht verstecken müsste, wo man sich vielleicht eigentlich eher freuen würde, wenn die viele Leute zu Gesicht bekommen. Und gleichzeitig trägt es ja dazu bei, finde ich, dass man ja häufig auch einfach viel größere Angst hat, wenn man nicht wirklich weiß,
ja, genau,
was da auf einen wartet. Und das hat zumindest am Anfang für mich sehr gut funktioniert. Das lässt solche Effekte lasten mit der Zeit immer nach. Aber ich dachte mir dann schon so, was ist denn da so Schlimmes, was ich jetzt auf gar keinen Fall sehen darf? Und im Tutorial ist es ja auch so, wenn man die Augen aufmacht, dann stirbt man halt direkt. Also was ist da so schlimm, dass ich einfach sterbe, wenn ich sehe? Und das hat schon bei mir schon auch Eindruck hinterlassen, muss ich sagen.
Ja, mit diesen vielen Erwartungshaltungen spielt das Spiel schon sehr gut. Also einmal natürlich die inhaltliche Ebene, dass dann das doch ein paar Kurven nimmt, die nicht so enden, wie man denkt. Und dann aber auch die spielerische Ebene. Also das, was du beschreibst, hatte ich, ich bin ja eh so ein Schisser, ich spiele ja nicht so viele Horrorspiele. Und dann direkt Yomawari zu spielen, wo ich dann mit Augen zu durchlaufen muss, man sieht immer so ein rotes Pochen im Bildschirm und alles wird schwarz. Und man kann an diesem roten Pochen vorbei, aber man weiß halt nicht, was das ist. Und das fand ich richtig, richtig schlimm. Und später spielt das Spiel auch damit, weil es gibt so Gestalten, die können sich dann ganz, ganz schnell bewegen. Und wenn du die Augen aufmachst, dann sieht man auch ganz kurz das Design so durchrutschen. Und wenn man die Stadt erkundet, kommt halt ab und zu kommen so Momente, wo man das Design dann schon so aus dem Augenwinkel sieht und so. Und ich bin auch, also mich trifft das schon, obwohl das so 2D ist, weil ich finde die Gegner-Designs, wie du sagst, super kreativ und sehr eindrucksvoll, aber ich finde die auch sehr gruselig zum Teil.
Ja.
Also ich kann mir das so als Stillbild auch nicht zu lange angucken. Deswegen war das schon verrückt.
Ja, vor allem, ich finde, es ist ja auch nicht nur das, was man sieht, sondern in dem Spiel auch ganz krass das, was man hört. Also was das Spiel für mich definitiv zu 120% auf der Pro-Seite hat, ist halt wirklich die Stimmung. Also wir haben hier tatsächlich sehr, sehr wenig Soundtrack und viel, ich sag mal, natürliche Geräusche. Also wir hören zum Beispiel, wie wir laufen. Wir sind ab einem bestimmten Punkt in einem Reisfeld. Dann hört man halt eher so, weiß ich nicht, so Grillen zirpen und sowas. Halt eher so natürliche Sounds. Und man hört halt aber auch die Gegner. Und die haben halt auch unterschiedliche, ja, Soundkulissen. Und die finde ich auch zum Teil, fand ich am Anfang sehr intensiv, wie die sich alleine anhören, wo man schon wirklich so, ja, so ein bisschen das Gefühl von The Grudge, hast du den gesehen?
The Grudge, nee, ich glaube nicht.
Auch halt japanischer Horror für viel so, ja, die Speerspitze des Albtraums, wo dann diese auch halt, wenn ich jetzt sage, der japanische Horrorfilm mit einer Frau mit langen schwarzen Haaren, wird das nicht sehr spezifisch sein, aber die hat so einen, macht so ein gurgelndes Geräusch. Und so dieses Gefühl, was dieses Geräusch im Film mit mir gemacht hat, kam zumindest in der Anfangszeit auch bei Yomawari bei mir auf, dass ich wirklich dachte, oh Gott, das ist so unangenehm einfach nur. Und das muss ich sagen, fand ich zumindest auch sehr stark. Wie hat dir so das, ich sag mal eher reduzierte und natürliche Sounddesign gefallen?
Ich habe hier auf meiner Notizliste stehen, Sounddesign Doppelpunkt in Caps Lock Masterclass. Also es ist halt wirklich top. Besser kann man es, glaube ich, für ein Horrorspiel nicht machen, weil es vermittelt dir einfach das Gefühl, dass du nicht dort sein willst. Die ganze Zeit hast du gar keinen Bock, dieses Spiel zu spielen. Du willst einfach nicht dort sein. Weil man ja auch viele, man hat ja auch viele Stillpassagen und dann hört man wirklich nur diese Schritte von Yuzu, wie sie da durch die Stadt läuft. Und dann hört man irgendwie so ganz weit entfernt so ein Plätschern und man weiß, oh, da ist jetzt irgendwo ein Fluss, aber wie komme ich da hin? Und dieser Soundabstand ist ganz, ganz schwer zu ertragen manchmal, wenn es so ganz still wird und man eigentlich nur mit sich selbst ist, diesem Spiel, und dann kommt aus dem Nichts wieder so ein Klopfen oder diese komischen Geschrei oder dieses verzerrte Geräusch, was die Gegner haben. Auch super unangenehm, wie die Gegner klingen. Aber diese Stille finde ich fast noch schlimmer. Also das hat mich immer richtig fertig gemacht. Und manchmal, also Yuzu hat auch so eine Leiste, eine Ausdauerleiste. Und sie kann nicht immer rennen. Und manchmal, wenn sie normal geht, geht sie so verdammt langsam, dass man so, man muss automatisch die Gegenwart wahrnehmen. Man kann sich nicht so flüchten in Dialoge oder ins Menü oder so, sondern man muss einfach in der Stille mit sich selbst sein und mit Yuzu. Und das ist schon unangenehm.
Okay, also das mit dem nicht rennen können und dann irgendwie mehr mit sich selbst zu sein, ergibt Sinn. Das habe ich aber tatsächlich ganz anders wahrgenommen, weil ich mir dachte, Alter, kannst du in die Puschen kommen, bitte? Also das ist kein Spiel für ungeduldige Menschen. Ich zähle zu diesen ungeduldigen Menschen, die mit dieser Ausdauerleiste ihre Probleme hatten.
Das finde ich so spannend, dass du das sagst, weil eigentlich bin ich auch krass ungeduldig.
Okay, aber du hattest es da nicht so.
Ich glaube, das ist so, weil die Gesamtatmosphäre so rund war. Also weil ich so schnell irgendwie, also selbst wenn ich das mal für 10 Minuten nur so angeworfen habe, war ich halt sofort in dieser Welt, weil mich das so schnell, ich glaube, da ist das Sounddesign schon maßgeblich mit dran verantwortlich, weil ich sofort in dieser Stadt bin. Also ich bin dann nicht mehr zu Hause und spiele ein Spiel, sondern ich bin dann Yuzu, die irgendwie versucht, durch die Stadt zu kommen. Und das, also ich glaube, das ist das, was mich dann so dazu getrieben hat, dass ich auch so ein bisschen runterfahren konnte.
Also ich glaube auch, das Sounddesign ist da wirklich maßgeblich für die Stimmung. Ich bin zwar eigentlich immer der Ansicht, dass ein guter Soundtrack für so ein Videospiel die halbe Miete ist, aber offensichtlich kann auch kein Soundtrack für ein Horrorspiel genauso effektiv sein oder dann halt in den richtigen Ecken die, ja, die Sounds halt drin, aber dann halt eher einzelne Sounds. Aber wo wollte ich jetzt hin mit meinem Gedanken? Irgendwie wieder zum Sprinten zurück. Ach genau, ich glaube, dass sich die Stimmung bei mir halt nach einer Stunde oder so auch ein bisschen abgenutzt hat und ich dann doch schnell und zeitnah genervt von der Spielmechanik war, dass ich mich auch gar nicht mehr auf die Stimmung einlassen konnte. Und ich glaube, das war dann so das, was mir das Genick gebrochen hat, dass ich halt einfach an dem Gameplay gescheitert bin, einfach unfähig bin, das Spiel zu spielen und dann auch einfach gar keine Lust mehr hatte, mich einfach gar nicht mehr darauf einlassen konnte. Also normalerweise spiele ich ja alle Spiele, die ich hier spiele, also die ich hier vorstelle, fertig. Bei White Day habe ich es auch nicht gemacht, aber hier habe ich dann halt auch irgendwann gesagt, boah, es macht mir einfach so wenig Spaß und habe es mir dann halt im Let's Play angeschaut. Dann haben wir geschrieben und da war ich aber auch wieder total hooked, weil ich dachte so, ja, ich weiß doch, dass da Dinge total gut an dem Spiel sind. Dann hatte ich doch auch Lust, der Sache nochmal eine Chance zu geben. Ich war so 10 Minuten into it und ich war dann doch wieder so genervt einfach, dass ich dachte, nee, aber dafür schaue ich es mir jetzt nochmal an. Jetzt habe ich es mir zweimal angeschaut und naja, nicht einmal ganz gespielt.
Ich glaube, es ist auch ein echt gutes Spiel zum Zuschauen. Ich habe auch zwischendurch überlegt, habe mir heute auch noch mal ein paar beziehungsweise ein Let's Play, ein paar Parts von diesem Let's Play angeguckt. Und habe so gedacht, das ist bestimmt auch ein geiles Spiel, das man so zu zweit spielen kann. Oder wenn man mal halt so einen Gruselabend macht oder so. Weil ich kann mir vorstellen, dass es sehr dabei hilft, das, was du beschreibst, dieses Unangenehme, diese Frustration irgendwie anders wahrzunehmen.
Ja, das könnte sein. Und auch, glaube ich, so dieses Gefühl von, man ist zusammen wirklich angespannt, weil das war ich zumindest, bis ich genervt war, auf jeden Fall auch. Und ich finde, wenn man angespannt ist, hat man ja auch irgendwie immer das Gefühl, man muss so ganz leise sein. Obwohl es für das Spiel ja eigentlich überhaupt gar keine Rolle spielt, ob man jetzt laut vor dem Fernseher sitzt oder nicht. Aber das kann ich mir schon noch vorstellen, dass man dann zusammen da sitzt und wirklich dann auch mucksmäuschenstill ist, wenn die Augen zugemacht werden, dass man auch eigentlich gar nicht atmen darf, weil so fühlt sich das, finde ich, an, wenn die Augen zu sind und der Herzschlag laut wird, dass man wirklich denkt so, okay, jetzt Luft anhalten und erst wieder atmen, wenn man irgendwie in Sicherheit ist. Und das kann ja schon auch irgendwie ganz cool sein, sich da dann auch ja zusammen zu gruseln und halt auch zu erschrecken. Also da sind ein paar Jumpscares drin, aber eher im positiven Sinn. Also wir hatten da ja letzte Woche in Iron Bark Lookout schon drüber geredet, über Jumpscares, die einen nicht ärgern und nicht nerven, sondern wirklich einfach schön effektiv zum Horror beitragen. Und ich finde, das ist hier auch der Fall. Also es gibt einen Moment, der ist auch, glaube ich, im Trailer drin, aber ich habe mich trotzdem jedes scheiß Mal erschreckt, als ich da vorbeigegangen bin, wo dann aus so einer Straße einfach ein riesen Gesicht auf einen zukommt. Und jedes Mal, wenn ich da lang gegangen bin und ich wusste, dieses Scheißteil kommt, habe ich mich wieder erschrocken. Und ja, das hat, muss ich sagen, hat mir hier tatsächlich auch mal wieder gut gefallen, die Jumpscares. Bin da sonst eigentlich nicht so der größte Fan von, wenn die so übermäßig drin sind, aber hier fand ich es angemessen.
Ich finde auch, dass sie nicht zu viel drin sind. Ich mag Jumpscares gar nicht. Ich fand an ein paar Stellen, zum Beispiel gibt es, ich glaube, es ist, ich weiß, ich kann nicht sagen, ob es am Ende ist oder am Anfang, weil ich meine, dass man diese Stadt in unterschiedlichen Reihenfolgen lösen kann. Aber es gibt so eine Stelle, da muss man durchs Gebüsch und dann kommt halt immer so ein Spinnnetz auf den Bildschirm. Und ja, das ist zum Beispiel so ein Jumpscare, der so ein klassischer Jumpscare ist, würde ich sagen. Der macht halt Sinn, weil der zu der Atmosphäre passt und weil alles drumherum da gerade auch so ein bisschen irgendwie zu spinnen und so passt. Also ist es immer thematisch schon akkurat. Aber ja, das war so einer, wo ich mir dachte, ja, hätte jetzt nicht sein müssen. Aber das Gute ist, dass es immer an den gleichen Stellen ist. Das heißt, man lernt auch so ein bisschen mit dem Spielen, wie man sich verhalten muss oder womit man rechnen kann.
Ja, und dann aber trotzdem auch einige Jumpscares, die halt, finde ich, wirklich effektiv waren. Also dann auch beim Zuschauen zum Beispiel, wenn man, oh, ich glaube, ganz am Ende noch mal in die Schule geht, gibt es ja so einen riesen Spiegel, wo dann noch mal eine Hand rauskommt. Und das ist halt gemein, weil die kann einen halt auch einfach erschlagen und dann ist man halt tot, wenn man da nicht weit genug von wegläuft. Aber das ist natürlich auch, die kommt dann einfach so aus dem Nichts und da musste ich mich schon auch, also ja, es war ich schon auch so, ja, kurz Atem angehalten, war so, oh Gott, das hat gesessen. Da gab es tatsächlich einige Momente von, also ich würde sagen, obwohl der Stil ja eigentlich schon eher auch ziemlich cute ist, wenn man sich das anschaut, schafft das Spiel es trotzdem gruselig zu sein. Ich weiß nicht, vielleicht hast du da auch ein besseres Wortinventar zu. Wie würdest du den Stil von dem Spiel beschreiben?
Ah, das ist eine sehr gute Frage. Ich finde, es ist halt schon so dieses Chibi-artige, ne? Dieses ganz, ganz kleine. Die haben so einen großen Kopf und so einen kleinen Körper. Die Figuren und die Tiere sind zum Beispiel auch eigentlich ganz niedlich immer dargestellt. Ich würde schon als niedlich und so RPG-Maker-artig zuordnen. Aber die Monster, die haben so ein Patchwork, so ein Paper-Patchwork-Surrealismus drin. Also es ist, wirkt ein bisschen so, als hätte man so Papier ausgeschnitten und das quasi animiert und hat ja. So mehrere Layer drauf. Deswegen grenzen sich auch so ein paar Elemente im Level-Design voneinander ab. Und das finde ich eigentlich sehr cool, so rein aus künstlerischer Perspektive.
Ja, total. Also da bemerkt man auch, okay, da waren kreative Leute am Werk, was ich eigentlich auch immer schön finde, wenn man zumindest bemerkt, okay, da ist irgendwie Herzblut reingeflossen, da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht und hat coole Ideen gehabt. Also klar, am Ende verdient damit auch irgendjemand sein Geld, Spiele zu machen. Das muss vielleicht auch nicht immer die Speerspitze der Kreativität sein. Aber für mich als Spielende, finde ich, macht das schon auch Spaß zu sehen, okay, hier wurde sich wirklich viel Mühe gegeben und das kann man hier auf jeden Fall sagen. Und ich würde auch sagen, dass sie sich damit schon auch ja, was getraut haben, weil, wie du gesagt hast, die Monster, die sehen eigentlich nicht so aus, als würden sie in diese Welt gehören. Das ist schon irgendwie ein Stilbruch, der irgendwie aufstößt. Das ist jetzt vielleicht ein komischer Vergleich, aber ich, meine Schwester feiert jetzt Geburtstag und da verkleide ich mich als Angela Anaconda. Kennst du das?
Stimmt, ich weiß, was du meinst, ja.
Und für alle, die es nicht kennen, können das jetzt einmal googeln, ist eine Kinderserie. Sieht ein bisschen cursed aus, ist es auch, ist aber auch ganz schön funny, ehrlich gesagt. Ich habe es jetzt mal wieder geguckt. Und da hat man ja auch, ja, eigentlich eine Animation, aber die Köpfe, nur die Köpfe, sind halt von echten Leuten. Und das sieht so off aus. Das, man guckt sich das an und denkt sich so, nein, das ist falsch. Das gehört eigentlich einfach nicht zusammen. Und gleichzeitig erkennt man es dadurch auch immer wieder und ist irgendwie halt mal sowas komplett anderes. Es hat, gibt, glaube ich, keine andere Kinderserie, die so dieses Stil gewählt hat wie Angela Anaconda. Und hier habe ich halt das Gefühl, es ist irgendwie ähnlich. Wir haben diese eigentlich sehr süße Welt, die dann auch manchmal vor allem in Erinnerungen auch echt schön sein kann. Und dann haben wir da halt aber diese Monster drin, die eigentlich gar nicht da reinpassen. Und deswegen, glaube ich, aber noch ja, viel passender wirken auf eine Art, weil dieser Kontrast den einfach zuträglich für den Horror ist. So, darauf wollte ich eigentlich hinaus.
Ja, ich finde auch, dass die Bewegungen, die diese Monster machen, auch sehr unsettling, also sehr so unangenehm sind, weil sie nicht in einem Rhythmus funktionieren, wie ein Mensch funktioniert. Also die haben so rhythmisch sehr, sehr interessante Bewegungsmuster und auch sehr unterschiedliche, aber es ist nie ein natürliches Bewegungsmuster.
Mhm.
Also es ja. Ist auch so ein bisschen das, wo ich habe zum Beispiel eine Spinnenphobie und ich glaube, ich habe diese Spinnenphobie, weil Spinnen sich so wirklich sehr eigenartig bewegen. Und ich hatte das da halt auch ganz krass, dass die Monster so sich einfach ganz komisch bewegen und man das nicht mit der Realität irgendwie greifen kann.
Und die verändern ja zum Teil auch die Bewegungspattern, also dass die sich ja schon auch manchmal dann noch anders verhalten, sag ich mal. Ich hatte das vor allem, wenn wir praktisch die mutierten Varianten von den Gegnern bekommen. Also was sich hier so durchzieht, dass man irgendwie eher Tiere oder Geister kennenlernt, die erstmal nett sind und einem nichts tun. Leider auch ein Hund. Ich als großer Hundefan fand das natürlich ganz schlimm, dass der Hund nicht nur spielen wollte. Dann kriegt man praktisch, oder man hat später auch noch mal, wo man ja, das Rätsel von einer ja ziemlich klassischen Geisterfrau mit once again langen schwarzen Haaren und weißem Kleid löst, die ist die ganze Zeit über nett und wo man dann kurz auch denkt, ah, okay, der kann ich vertrauen. Naja, also bis sie dann zu Bossgegner wird, da kann man ihr nicht mehr vertrauen. Und da kriegt man halt immer so eine mutierte Variante davon. Oder auch von diesem Puppen, von der Puppe, die dann zu diesem großen Puppenkopf wird. Und diese mutierten Designs fand ich auch immer ziemlich cool, weil das dann schon auch so Body-Horror-Anleihen hatte. Und das mag ich ja persönlich sehr gerne. Und dann auch so diese Entwicklung zu sehen, so okay, das ist jetzt der vertrauenswürdige Geist und das ist jetzt der mutierte Geist, mit dem wollen wir jetzt lieber nichts mehr zu tun haben. Das fand ich schon auch cool, auch wie dann da, ja, wie die sich dann halt auch so entwickelt haben mit der Zeit.
Ja, was ich tatsächlich gruseliger fand, also ich finde es immer, mich schockiert es mehr, wenn was halt gar keinen so nachvollziehbaren Bezug hat. Und das war bei diesem Vogel halt die ganze Zeit so, weil ich die ganze Zeit so dachte, ja. was soll das sein? Was ist das? Weil, also, wenn ich diese logische, oder auch bei den Hunden gibt es, glaube ich, bevor man diese großen Hunde trifft, gibt es ja noch diese Augendinger da, wo halt nur so ein Riesenklops voller Augen ist. Und da dachte ich mir auch so, also das finde ich meistens, wenn ich das so nicht greifen kann, logisch, da kriege ich immer Gänsehaut.
Ja, verstehe ich auch. Ich glaube halt so von der Designart fand ich auch das, also gar nicht unbedingt gruselig, also von der Designart hat mir das einfach sehr zugesprochen. Und ja, das mit dem Vogel, also man hat immer mal wieder, vor allem auf dem Dach der Schule, wird man von so einem Vogelauge verfolgt, kind of, keine Ahnung. Und wir verwandeln uns auch mit der Zeit ein bisschen in so einen Vogel. Und das Mädchen, was wir treffen, irgendwie auch. Also das habe ich auch noch nicht, ehrlich gesagt, das gehört zu den Sachen, die ich nicht geblickt habe, was es mit den Vögeln auf sich hat. Also ich glaube, es wird auch nicht so richtig erklärt. Unterbrich mich bitte, wenn du eine Erklärung dafür hast, weil ich habe sie nicht.
Ja, wäre schon ein Riesenspoiler. Und,
ja, und also warum als ausgerechnet hättest du dieses Vogelding, das habe ich tatsächlich nicht verstanden. Und worauf wollte ich hinaus? Ja, das ist einfach, dass man sich schon auch denkt, okay, warum ist da jetzt ein Vogelauge und warum verfolgt es mich? Und einfach so viele Dinge, die nicht geklärt sind, die man nicht verstehen kann. Generell, warum sehen die Monster aus, wie sie aussehen? Warum sind sie da? Das sind alles Fragen, auf die es einfach keine Antworten gibt. Und wo ich mir auch sicher bin, wenn man auf alles eine Antwort hätte, wäre es auch nicht mehr cool. Aber ja, finde es auch irgendwie dann schön, so wie unterschiedlich und vielseitig die Gegner sind und dass die halt nicht so richtig einem Schema folgen, weil jetzt irgendwie so, weiß ich nicht, in so einem Zombie-Spiel oder so, ja, die sehen halt basically alle gleich aus und hier sind die so, ja, irgendwie hier ein Slenderman-Verschnitt, da ein paar Puppen, da ein paar Geister, da ein mutierter Hund, da ein mutierter Regenschirm, so einfach alles, was denen eingefallen ist, gefühlt irgendwie in einem Monster gepackt, das ist schon nice.
Ja, als du meintest, dass ja auch viele Monster aus 1 und 2 vorkamen, musste ich auch daran denken, dass sie auch zum Teil, glaube ich, auch unterschiedliche Auflösungen haben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die einfach die alten Assets genommen haben von den alten Spielen und das einfach in so eine neue Engine gepackt haben oder so. Aber es fühlt sich halt total, es fühlt sich halt total richtig an, ne? Weil dadurch ja auch nochmal so ein Bruch in der Stilistik entsteht.
Ja, der irgendwie eh schon da ist, voll. Okay, also Gegnerdesign gefällt uns, Atmosphäre gefällt uns. Kommen wir vielleicht mal zu den Dingen, die zumindest mir nicht so gut gefallen. Bei dir weiß ich es noch nicht. Und zwar würde ich dich erstmal gerne fragen, wie du den allgemeinen Schwierigkeitsgrad vom Spiel einschätzen würdest, weil man kann ihn leider nicht einstellen. Hast du das Spiel als übermäßig schwer wahrgenommen?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, es ist so ein bisschen so das Dark Souls unter dieser Art von Spielen, unter Rätselspielen vielleicht. Weil am Anfang, ich glaube, wenn man, also man wird ja einfach in diese Stadt geworfen, dann soll man erkunden und man hat halt null Orientierungspunkte. Und irgendwann merkt man so Stück für Stück, okay, da komme ich jetzt weiter, da nicht. Und man weiß, also man weiß überhaupt gar nicht, was abgeht. aber man lernt durch sein Verhalten, wo man halt gerade weiter kann und wo nicht. Und dadurch erkundet dann man so Stück für Stück so auch ein Meter weiter als vielleicht beim ersten Tod, wie weit die Straße irgendwie begehbar ist, ohne dass ich sterbe. Und ich habe für mich das Gefühl gehabt, je länger ich dann mich so akklimatisiert habe mit den Gegenden, desto einfacher fiel mir das, also desto leichter war das Spiel auch, weil ich dann die Mechanik zum Beispiel dieses Augen zumachen und an diesen roten Figuren vorbeigehen. Das habe ich irgendwann dann einfach so ein bisschen flüssiger gemacht und schneller natürlich auch. Aber immer wenn man in so ein neues Gebiet kommt, gibt es halt auch Rätsel, die man lösen muss. Und diese Rätsel, fand ich, waren sehr unterschiedlich. Also manche haben mir richtig Spaß gemacht.
Ja.
Und andere fand ich aber auch, wie du sagst, so ultra frustrierend und nervig. Also zum Beispiel der Bamboo Forest mit diesen Puppen. Da gab es halt diese Steine, wo die dir so ein bisschen Hinweise geben, was du zu tun hast, um weiterzukommen. Und das fand ich richtig kacke. Das hat mich richtig aufgeregt.
Sehr kryptisch war das alles.
Ja.
Ja. Ja, was mich viel Zeit gekostet hat, und ich glaube, das war sogar nur eine Sidequest im Grunde genommen, die hätte ich gar nicht machen müssen. Irgendwann in der Stadt hört man ein Klatschen.
Mhm.
Oder hört man ein Klatschen, hört man jemanden weinen zuerst. Also auf jeden Fall endet es damit, man muss die Augen zumachen und muss dann dem Klatschen nachlaufen. Aber, also es hat einfach nicht funktioniert. Ich habe dann gehört, oh, okay, das kommt. Ich habe es auch mit Kopfhörern gespielt. Das würde ich auch absolut allen Leuten empfehlen. Auch vor allem wegen der Atmosphäre, aber auch wegen diesem Rätsel, obwohl mich da die Kopfhörer auch nicht gerettet haben. Da habe ich schon gehört, ah, okay, das kommt eher von rechts. Bin dann nach rechts gegangen. Und dann war das da irgendwie aber gar nicht. Und ich habe das einfach nicht verstanden, weil ich konnte dem nicht nachgehen. Und dann manchmal, wenn ich die Augen aufgemacht habe, habe ich wieder den Hinweis bekommen, mach die Augen zu, dann hörst du das Klatschen. Und ich habe das einfach nicht gefunden. Da habe ich mir ein YouTube-Video angeguckt. Es ging irgendwie 8 Minuten, wo ich dachte, wie denn, ich muss 8 Minuten hinter dem Klatschen herlaufen. Und in der Zeit bin ich halt aber auch immer mal wieder gestorben. Ich musste halt auf meinem Weg trotzdem auch an Gegnern irgendwie vorbei. Und das mit dem Augen zumachen und einem passiert nichts, funktioniert nicht bei allen Gegnern. Es gibt welche, die kriegen einen trotzdem. Es gibt auch, wenn man in die Reihen läuft, töten die einen trotzdem. Und die läuft wirklich hyperlangsam, wenn sie die Augen zu hat. Da hat man manchmal keine andere Chance, weil man gar nicht so schnell wegkommt, wie die auf einen zurasen. Und da bin ich wirklich auch, ich glaube tatsächlich, ich habe fast eine halbe Stunde oder so in dieses Klatschrätsel gesteckt, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Ich werde es doch wohl schaffen, dem Klatschen nachzulaufen. Um mir dann eingestehen zu müssen, nein, ich schaffe das nicht, dem Klatschen nachzulaufen. Und das hat mich schon frustriert. Ich muss halt aber auch dazu sagen, und die Leute, die diesen Podcast häufiger hören, wissen das, ich brauche meine Spiele prinzipiell nicht heraus. Also ich brauche da keine große Herausforderung. Ich mag zwar knifflige Rätsel, aber ich habe da schon dann auch gern meine Ruhe beim Lösen, sag ich mal, und sterb dann gerne zwischendrin nicht noch 8-mal. Und ich mag das auch ganz gerne, wenn ich halt eben ja so durchlaufen kann. Und es ist auch okay, wenn ich irgendwie dann mal bemerke, oh, okay, die Taktik funktioniert nicht, jetzt bin ich gestorben, jetzt mache ich was anderes. Und dann funktioniert es aber auch nach ein paar Anläufen. Und da gab es durchaus auch hier so Trial-and-Error-Sachen, wo ich mich nicht geärgert habe. Zum Beispiel, wie du gesagt hast, dass man manchmal so in Bereiche kommt, die sind halt, wenn man reingeht, grau. Und irgendwann lernt man, wenn man da zu weit reingeht, dann stirbt man. Also überall, wo es grau ist, geht man einfach nicht rein. Das war dann auch okay. Und dann gab es aber auch immer mal wieder so Trial-and-Error-Geschichten, wo ich dachte, das ist halt so unfair. Und es ist jetzt irgendwie so lange her, dass ich das letzte Mal gespeichert habe. Und jetzt muss ich das nochmal neu machen, nur weil ich in irgendeine blöde Falle reingelatscht bin. Das hat mich dann schon auch, ja, frustriert.
Ja, ich glaube, das Schlechteste am Game Design sind die Speicherplätze, weil die einfach nicht gut gestreut sind. Also, das ist mir auch passiert, dass ich manchmal zu weit gespeichert habe. Und dann dachte ich mir so, oh, ernsthaft? So, ich habe kapiert, wo mein Fehler war und was ich falsch gemacht habe. Wobei manchmal ist es echt ein bisschen unfair, aber das soll auch so sein. Zum Beispiel, wenn man irgendwie gerade vor einem Gegner wegläuft und dann um eine Kurve läuft und dann kommt genau in dieser Kurve halt der nächste Gegner, der dich dann bekommt oder so. Aber dann, ja, dann sind die Speicherstände einfach zu weit weg. Das finde ich auch. Da hätte man das auf jeden Fall besser ausbalancieren können. Was ich mich nur gefragt habe bei dem Spiel ist, weil ich finde, was Yomavari sehr, sehr gut macht, ist, diese Spannung aufrecht zu erhalten. Also dieses konstante sich unsicher fühlen. Es gibt auch ein paar Augenblicke, wo man durchatmen kann. Zum Beispiel zu Hause kann man immer durchatmen. Und dann hat, oder in bestimmten Straßen. Und diese Angst und diese Anspannung und dieses Frustriertsein ist ja auch irgendwie Teil der Erfahrung und der Atmosphäre, weil das kleine Mädchen, was, also ich habe mich auch sofort wie so ein Kind gefühlt, das, was halt so wirklich Schritt für Schritt die Straße in der Nacht erkundet, so das, dieses Gefühl ist halt dadurch erzeugt, dass man halt so viel zu verlieren hat. Und ich frage mich halt so ein bisschen, ob das nicht Teil, einfach absichtlicher Teil dieser Erfahrung ist. Obwohl ich auch, also ich hatte schon das Gefühl, bei diesen normalen Gegnern, die immer wieder über die Straße laufen, da habe ich manchmal einfach so meine Taktiken gefunden. Das hat auch nicht immer geklappt, aber ich habe zum Beispiel dann die Augen immer so 3 Sekunden zu früh aufgemacht und bin dann sofort gerannt und so. Also ich habe so kleine Macken im Game Design irgendwie genutzt, damit ich da schneller durchhüpfe, weil mich das natürlich auch super genervt und frustriert hat, da irgendwie so ultra langsam lang zu gehen. Aber ja, genau, also ich verstehe auch, dass das nicht immer sein muss, aber ich hatte auch das Gefühl, gerade da war das auch so wichtig, um sich da rein zu versetzen in diese Lage.
Voll, ich gebe dir da prinzipiell recht, dass das vermutlich auch das ist, was das kleine Mädchen auch so fühlt und wahrnimmt. Und wenn die da mit geschlossenen Augen an dem Monster vorbeigeht, natürlich wird sich das, wenn ich mich da so reinversetze, vermutlich anfühlen, als würde das Minuten dauern. Mhm. Und gleichzeitig ist es, finde ich, funktioniert es dann aber übertragen aufs Spiel für mich persönlich nicht mehr, weil ich denke, okay, aber ich möchte jetzt nicht Stunden damit zubringen, da lang zu schleichen. Aber ich glaube, und das ist jetzt hier auch, glaube ich, einfach sehr wichtig, wo jede Person, die zuhört, versucht, muss sich einzuordnen, was bin ich für ein Spieltyp, dass ich davon einfach kein Fan bin, wenn ich so sehr gefordert werde.
Ja.
Oder halt einfach, ja, mit so frustrierenden Spielelementen. Es gibt Leute, die mögen das. Also ich habe noch kein einziges Dark Souls-Spiel gespielt und ich glaube, es wäre mein absoluter Endgegner. Und aber auch der Endgegner von dem, was ich halt einfach spaßig finde. Es gibt auch Spiele, die nehme ich als anspruchsvoll wahr, die machen mir aber trotzdem Spaß. Und irgendwie war das hier halt das Problem, dass so der Spaß am Spiel flöten gegangen ist. Dass der irgendwann weg war. Und dann denke ich mir wieder, ist es halt nicht mehr das, warum ich jetzt ein Spiel spiele. Weil am Ende ist das irgendwie, ja, ein bisschen Business, aber schon auch primär meine Freizeit. Und den möchte ich jetzt eigentlich nicht damit verbringen, mich da auch noch drüber zu ärgern, weil ich mich in meinem Alltag schon über so viele Dinge ärgere. Und ja, gleichzeitig gibt es ja auch Leute, die mögen das total, da auch gefordert zu werden und sich richtig reinzufuchsen und da viel Zeit rein zu investieren. Und ich habe aber bemerkt, für mich hat das in dem Spiel ja einfach nicht funktioniert, weil ich wirklich so oft die gleichen Ecken wieder gemacht habe. Ich habe auch den Fehler gemacht, zu selten zu speichern, weil man kriegt halt Coins, mit denen man speichern kann, wo ich als geübte Survival-Horror-Spielerin natürlich denke, ja, damit muss ich vorsichtig sein, nicht zu viele verwenden, bis ich festgestellt habe, okay, ich habe so viele Coins, mehr als ich tragen kann, ich kann jetzt ruhig viel speichern, aber bis ich das gerafft habe, habe ich halt wirklich manche Passagen wirklich 10-mal gemacht und ich bin wirklich 4 Stunden in dieser Stadt rumgeeiert, bevor ich es geschafft habe, an irgendeiner Ecke mal rauszukommen und weiter in die Schule zu gehen, weil ich einfach nicht vorwärts gekommen bin. Und trotzdem hatte ich, als ich in der Schule war, nicht die komplette Karte der Stadt, wo ich an irgendeinem Punkt schon mal gewesen bin, fertig, weil ich halt einfach immer mal wieder gestorben bin und dann keine Lust hatte, das jetzt nochmal zu erkunden. Und das finde ich dann halt wieder schade, weil ich das Gefühl habe, oder das Gefühl einfach hatte, ich konnte das dann auch gar nicht mehr genießen, was dieses Spiel mir eigentlich zu bieten hat. Und das haben wir ja schon besprochen, sind definitiv viele coole Sachen. Also für die Leute, die eine höhere Frustrationstoleranz haben, könnte das ein krasser Banger sein. Für die Leute, die es eher nicht haben und schon in der Stadt wütend werden, wenn langsam jemand vor einem läuft, würde ich es, glaube ich, eher lassen, weil das war so dieses Gefühl, was ich hatte, wenn ich mit ihr da so langsam an irgendwelchen Monstern vorbeigestichen bin. Wirklich wie wenn in der Stadt einer so richtig langsam vor einem läuft und man sich denkt, um Gottes Willen, geh schneller.
Ja, und dann immer dieses Pochen, das muss man auch abkönnen, dass man immer die gleichen Geräusche. Also dieses Pochen, das ging mir irgendwann tatsächlich auch auf die Nerven, weil das natürlich immer da, also das ist wirklich sehr präsent. Aber es trägt auch sehr stark zu der Atmosphäre bei. Ja, ich bin da schon bei dir, also auch gerade so mit Dark Souls-Sachen und so. Es gibt, bei mir ist das ganz komisch, bei mir muss die Atmosphäre stimmen und dann geht das. Aber so Dark Souls ist zum Beispiel auch nicht mein Lieblingsding, weil ich da auch bei dir bin. Ich finde auch, es kommt drauf an, was für ein Typ du bist. Und ich finde, es ist auch vollkommen okay, wenn man solche Spiele dann nur guckt oder so oder bei anderen irgendwie zuschaut oder mit anderen spielt. Ich finde, das ist, ist eine vollkommen legitime Art, so ein Spiel zu genießen auch. Ich überlege gerade die ganze Zeit, wo du sagst, so, ich glaube wirklich, dass es zu zweit auch geil sein kann, da zu rätseln. Also, dass der eine sich das zum Beispiel merkt und wenn er da keinen Bock mehr hat, dass man sich so abwechselt, wenn man stirbt oder so. Ich glaube, das ist schon cool zu zweit.
Kann ich mir tatsächlich auch vorstellen. Ne? Vor allem, ich habe das auch, wenn ich jetzt mit jemand anderem zusammen ein Spiel spiele, was eigentlich nur für eine Person ausgelegt ist, dass ich mir dann schon auch manchmal denke, ah, gut, jetzt hat der die Stelle gespielt, aber ich hätte sie eigentlich schon auch gerne selber gespielt. Und das ist nämlich da perfekt. Da kann sie nämlich jeder viermal spielen.
Genau.
Bis man durchgekommen ist. Ja, stelle ich mir schon auch echt spaßig vor, muss ich sagen. Oder zumindest für mich persönlich wäre es vielleicht auch besser gewesen. Ich glaube halt auch, was auch so ein Problem ist, das Spiel ist, finde ich, für diese Art Spiel relativ lang. Also da kann man, glaube ich, schon mit gut 12 Stunden rechnen. Ich hätte, glaube ich, 20 gebraucht, wenn ich es fertig gespielt hätte. Also weil die 4 Stunden, die ich in der Stadt rumgelatscht bin, die, von der ich das Let's Play geguckt habe, die hat da, glaube ich, 1,5 Stunden für gebraucht. War ich jetzt nicht super effizient unterwegs, muss man auch dazu sagen. Ich denke, das wäre ein bisschen knackiger, kürzer gewesen, ja, das ist logisch, wäre ein bisschen knackiger, besser gewesen. Es gibt hier schon auch viele coole, unterschiedliche Locations. Also wir haben zum Beispiel, ja, relativ classic eine Schule, aber auch einen Bambuswald mit so einem, ja, Haus aus, mit ganz vielen Puppen drin, ein Reisfeld mit Vogelscheuchen, Höhlen, Friedhof mit Krematorium, ein Schiff und dann nochmal so eine Höhle. Also sind schon viele coole Sachen bei. Und gleichzeitig glaube ich zum Beispiel so, vielleicht das Reisfeld weglassen wäre auch okay gewesen, so einen dieser großen Blöcke und es einfach 2 Stunden kürzer zu machen, damit halt eben so diese Sachen wie auch eben das ewig gleiche Herzklopfen und das ewig gleiche Rumgestöhne der Gegner einem irgendwann nicht so auf die Nerven geht und diese Abnutzungserscheinungen nicht so stark auftreten.
Ja, ich hätte mir bei manchen Levels, also ich stimme dir da 100% zu. Ich finde die Level an sich, also die Atmosphäre und die Orte, finde ich total cool. Ich mag auch, dass das halt in so einer Stadt spielt und du ja wirklich so ein sehr, sehr direktes und pragmatisches Verhältnis zu einer Stadt hast, die du dann nochmal neu für dich erkundest, mit der Nachbarschaft und so. Aber ich fand zum Beispiel, manche Wege hätten auch kürzer sein können. Ich erinnere mich an diese Puppensituation. Also erstmal der Bambuswald hätte für mich gar nicht so verworren sein müssen. Und auch die Straßen, die hätten in den Dungeons, in Anführungsstrichen, die hätten ruhig kürzer sein können. Die müssen nicht immer, da muss man nicht unbedingt immer so lang laufen. Also das hätte mir geholfen. Und mir hätten dann doch vielleicht 1, 2 von diesen Dungeons als entspanntere Dungeons gefallen. Also wenn man auch mal so ein Erfolgserlebnis hat. Und nicht immer nur frustriert ist. Das wäre auch schön gewesen.
Ja, man wird hier ja auch regelmäßig mit neuen Gameplay-Mechaniken beschossen, im Grunde genommen. Es finde ich eigentlich fast, ja, finde ich das cool oder nicht, ich weiß es nicht. Die Rätsel hier sind eigentlich selten die klassischen Survival-Horror-Rätsel à la du musst einen Code finden oder du kriegst da eine Uhr, wo du ganz genau weißt, du musst die Zeiger irgendwie einstellen, du hältst schon mal nach irgendwas Ausschau, was aussieht wie eine Uhrzeit, ne? Sondern mehr, was für Entscheidungen trifft man und aber auch, wie verhält man sich mit dem Gameplay. Und da gibt es immer wieder neue Sachen, die dann kurz eingeführt werden und dann aber auch wieder wegfallen. Zum Beispiel in dem Reisfeld gibt es dann ja die Vogelscheuchen, mit denen man dann ja auch die Geister verscheuchen kann. Oder auf dem Schiff kriegt man dann eine Kamera, wo man dann so Fatal Frame-mäßig die Geister wegblitzen muss und ein Foto machen muss. Und das spielt dann aber auch wieder keine Rolle. Und irgendwie bringt es Vielseitigkeit rein und gleichzeitig habe ich das auch so ein bisschen das Gefühl, die haben einfach so alle Ideen reingepfeffert, die sie irgendwie cool fanden und dann vielleicht auch so ein bisschen den Fokus verloren, weil mit dem verworrenen Bambuswald, da erinnere ich mich dran, da gibt es dann ja auch so eine Stelle, wo man irgendwie rückwärts gehen muss und man weiß aber auch gar nicht so wirklich, wie lange muss man denn jetzt eigentlich rückwärts gehen und wo man dann irgendwie durch so in Anführungszeichen Rätsel, die nicht so hundertprozentig welche sind, auch irgendwie viel Zeit vergeudet. Also würdest du sagen, so diese Vielseitigkeit eben mit den Gameplay-Mechaniken ist eher ein Vorteil oder eher ein Nachteil?
Also grundsätzlich würde ich schon das als positiv hervorheben, weil ich das schon mag. Also ich mag nicht so, ich mag das eigentlich nicht, wenn Rätsel zu, also ich finde, Rätsel können schnell schlecht designt sein, wie dieser Bambuswald. Also ich finde, das ist einfach ein schlecht designtes Rätsel. Aber dann gibt es zum Beispiel die Schule oder diese Höhle. Das hat Spaß gemacht, weil man dann so die Kniffe irgendwie, also als wenn man dann versteht, wie man das löst, dann ist es cool. Weil das halt unterschiedlich ist, weil du halt nicht immer das Gleiche hast. Und das fand ich jetzt eigentlich eher positiv. Was ich nicht so mag, ist, weil man in der Stadt schon so viel wegrennt von den Monstern, wenn dann die großen Bossmonster auch nur aus Wegrennen bestehen. Das finde ich nicht so cool. Das mag ich auch generell nicht so an Horrorspielen, weil schon viele Horrorspiele das auch immer wieder machen. Natürlich, weil das ist ja der Horror, also die Dringlichkeit ist auch die einfachste Art, Spannung zu erzeugen. Aber da fand ich zum Beispiel diese Bossfights, wo man wirklich kämpfen musste, richtig, richtig gut. Die haben mir so viel Spaß gemacht. Also dieser Vogel, an dem bin ich so krass verzweifelt. Aber wenn ich den dann geschafft habe, war es auch geil. dann war ich auch so, wow, okay, krass, das habe ich jetzt einfach geschafft. So. Und diese Kämpfe haben mir einfach viel, viel mehr Spaß gemacht als das Wegrennen.
Ja, da muss ich tatsächlich sagen, fand ich es schon auch irgendwie stressig. Also ich erinnere mich jetzt an den an der Schule. Viel weiter bin ich ehrlich gesagt auch nicht gekommen, der mich auch dazu gebracht hat, das Handtuch zu werfen. Und die Schule finde ich eigentlich super cool. Und auch da, wie das aufgezogen ist, da gibt es halt 7, ja, wie sagt man, Flüche, Legenden, so Urban Legends, die dann praktisch in einem Briefverkehr zwischen 2 Schülern beschrieben sind, wo die so, hey, hier hast du schon von den hier 7 Flüchen gehört. Und dann ist die andere so, oh, was, nee, noch nie gehört, erzähl doch mal. Und dann trifft man praktisch auf diese 7 Urban Legends, die auch ziemlich cool sind mit einem klassischen Geist auf dem Klo zum Beispiel, aber auch einem menschenfressenden Klavier. Und im Bosskampf kriegt man dann halt so alle im Schnelldurchlauf gefühlt. Und es war dann irgendwie, weiß ich nicht, so Augen zu, Muster lernen, wegrennen und ja, dann ist die wieder erschöpft und kann ja wieder nicht rennen und dann bin ich wieder tot und dann nochmal von vorne. Und ich habe halt das Gefühl, dadurch, dass ja neben dem Wegrennen eigentlich auch trotzdem nur Muster von den Gegnern lernen und die Augen zwischendrin zu machen, nicht so viele Möglichkeiten gab, diese Kämpfe zu bestreiten, dass ich das schon auch eher als unnötig tatsächlich wahrgenommen habe. Ich bin aber auch in den wenigsten Horrorspielen, vor allem die, wo Kämpfen nicht im Fokus steht, kein Fan vom Bosskämpfen. Also das habe ich ja auch irgendwie im ersten Silent Hill oder so, wo ich mir auch denke, das passt da im Grunde genommen nicht rein, weil das Spiel nicht den Fokus darauf legt, eigentlich auf so große Kämpfe, sondern eher auf die kleinen Alltagsbegegnungen, dass ich persönlich finde, es braucht diese Kämpfe gar nicht. Und als ich mir diesen Vogelkampf angeguckt habe, dachte ich wirklich so, um Gottes Willen, zum Glück habe ich das nicht gemacht, weil ich finde, es sah sehr stressig aus.
Ja, ich weiß nur noch, dass ich wirklich extrem viele Anläufe, ich war auch auf jeden Fall über meine Grenze des Aushaltbaren, aber irgendwie hatte ich dann doch so das Gefühl, nee, so mit jedem Tod habe ich es fast geschafft so. Ich glaube, das war auch irgendwie so eine Mechanik, wo man wirklich, das war kein Skill so, das war einfach Timing. Also irgendwie musstest du es schaffen, doch die richtige Sache, also die richtige Kombo in der richtigen Zeit irgendwie mit ein bisschen Glück zu schaffen oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Schon ein bisschen länger her. Aber ich weiß noch, das hat mich auch so krass frustriert. Aber es hat auch irgendwie, wie gesagt, ne, zu dieser, ich war in dem Moment halt auch einfach Yuzu dann. Weil sie war extrem frustriert auch. genau, ja.
Ich muss gerade, habe gerade gedacht, okay, aber ich kenne das von mir auch, dass ich so richtig nervige Bosskämpfe trotzdem durchgezogen habe. Woran liegt es, dass ich das da geschafft habe? Weil ich musste gerade an Parasite Eve denken. Und da gibt es am Ende einen Bosskampf in drei Phasen, der so fucking schwer ist, wo Zwischenschritt nicht gespeichert werden kann. Und ich, man kann das nochmal nachholen. Dazu gibt es auch hier einen Podcast, den ich damals mit Max aufgenommen habe. Und ich weiß nicht, ob ich da 2 Stunden dran saß, 1 Stunde, 2, 3, ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe das durchgezogen. Und ich glaube, es liegt da daran, dass ich irgendwie eine Waffe habe und auch das Gefühl habe, ich kann mich verteidigen. Mm. Und hier halt eben nicht. Und ich glaube, dass das für mich einen Unterschied macht, ist zumindest gerade, weil ich versuche gerade ein Muster zu finden, woran liegt es, dass ich es bei Parasite Eve irgendwie geschafft habe, da keine Ahnung wie viele Stunden in einen Kampf zu stecken und auch fix und alle war und am Ende auch wirklich, also sehr stolz auf mich war, aber auch wirklich gar keinen Bock mehr hatte. Und hier irgendwie die Bereitschaft so früh nachgelassen hat. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass ja, ich auch das Gefühl habe, ich kann mich nicht so richtig wehren und bin einfach ständig dem Tod ausgeliefert. Das kann ich mir jetzt so spontan ja vorstellen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht zu früh, also dieser, ich glaube, das war doch auch auf dem Dach der Schule oder so, ne, dieser Vogelkampf, der kam schon sehr, sehr früh und man hat ja noch nicht so richtig die Motivation gefunden, Yuzu da durchzuhelfen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach nicht so schlau platziert war, so.
Ich meine, dass der schon relativ weit am Ende ist, tatsächlich. Ja. Aber dafür sind davor auf jeden Fall auch schon ein paar knackige Bosskämpfe, die auch wirklich viel wegrennen sind. Und da hat man nochmal das Problem, wenn Gegner in der Nähe sind, dann hat die nicht so viel Ausdauer. Bedeutet, man kann eigentlich gar nicht richtig wegrennen, wenn Gegner in der Nähe sind, was halt schon so ein Paradoxon ist, was nicht so gut zusammenpasst, dass man da Bosse hat, vor denen man ausschließlich wegrennen kann und wirklich einfach nur aufs Beste hofft, dass irgendwie ihre Puste noch ausreicht, dass die doch noch zur nächsten Tür kommt. Ja, also das ist auch sowas, wo ich finde, es passt nicht so richtig gut zusammen.
Ja, man hat sehr wenig Möglichkeiten. Also es gibt eigentlich nur, versuch's so lange mit den gleichen 3 Optionen, die du hast, bis es klappt.
Ja, es gibt ja auch noch die Möglichkeit, Steine zu werfen.
Ja, das
um die
macht
abzulenken,
glaube ich.
Ich wollte gerade sagen, hast du es probiert und vor allem hat es bei dir funktioniert? Weil bei mir hat es halt auch einfach nicht funktioniert. Die waren davon vollkommen unbeeindruckt, was ich da geworfen habe.
Ich habe, glaube ich, die Steine auch wirklich einfach wegignoriert, bis ich an Rätseln war, wo ich nicht wusste, was ich machen soll. Und dann habe ich die mal in den Rätseln so rumgeworfen. Aber ich glaube, für Gegner habe ich die nie gebraucht.
Weil theoretisch gesehen kann man die halt ja damit ablenken. Aber wie gesagt, das hat bei mir nicht funktioniert, was irgendwie schade ist, weil dann wäre es halt nochmal eine Möglichkeit gewesen, auch einfach in der Stadt besser vorwärts zu kommen, weil ich halt eben ja an den immer gleichen Kreuzungen gescheitert bin. Oder es gibt auch so einen Gegner, der ist so wirklich ganz schnell und der lässt sich auch nicht davon beeindrucken, wenn man die Augen zumacht und vor dem kann man nur wegrennen. Und wenn man den an den Fersen hat, der ist auch knapp vor der Schule, hat man auch kaum Chancen, dem zu entkommen. Und der hat mir halt, hat mich auch ein paar Anläufe gebraucht, an dem vorbeizukommen. Und da wäre es halt irgendwie cool gewesen, wenn diese Mechanik halt funktioniert hätte und ich dann so edgy-badge-mäßig an dem vorbei hätte huschen können. Und so, ja, hatte ich das Gefühl, okay, ich kann halt hoffen, dass ich irgendwie schnell genug vor ihm weglaufen kann, weil losgeworden ist man den, finde ich, nur sehr, sehr schwer. Und da hätte ich es tatsächlich einfach schön gefunden, im Rahmen, wie es natürlich auch für so ein kleines Mädchen realistisch ist, da noch das zu nutzen, was man hat. Also ist schon klar, dass die jetzt nicht mit einem großen Säbel ankommt und da die Geister zerschnetzelt. Darum geht es ja auch gar nicht, aber halt eben so in so einem kleinen Rahmen eben, ne, vielleicht noch ein paar Fallen stellen oder sonst irgendwas. Das fände ich, glaube ich, ganz cool gefunden, um so ein bisschen dem entgegenzuwirken, dass ich mich halt einfach der Situation komplett ausgeliefert gefühlt habe.
Ja, so Fallen stellen fände ich auch eine coole Mechanik. Würde da auch total reinpassen.
Mhm. Finde ich auch, weil ich weiß nicht, ich habe bei ihr schon auch das Gefühl, dass sie schon smart ist irgendwie und es bestimmt auch schaffen würde. Und finde, das ist eigentlich eine sehr, auch generell bei so Walking-Sim-Kram, eine gute Möglichkeit, ein bisschen mehr Handlungsspielraum zu bekommen in einem Rahmen, der auch trotzdem zu der Geschichte ja irgendwie passt. Wollen wir vielleicht noch mal über das Ende vom Spiel und den Plot, wie der weitergeht, sprechen? Also ich muss sagen, der hat mich nämlich so ein bisschen zurückgelassen, dass ich mich am Ende gefragt habe, okay, aber worum ging es jetzt eigentlich genau? Ich habe so einzelne Dinge mitbekommen, aber ich konnte sie nicht so gut zusammensetzen. Ich kann ja vielleicht erstmal erzählen, was ich mitbekommen habe und vielleicht kannst du mir dann helfen, das zusammenzusetzen.
Ja, klar.
Also wir werden ja am Anfang gemobbt und das im Grunde genommen, weil wir in der Schule waren mit zwei FreundInnen und da irgendwie es war irgendwie auch so eine Art Mutprobe und da haben wir dann halt irgendwie auch sind auf dieses Mädchen getroffen, die wir eigentlich auch von noch viel früher kennen, erfahren wir dann je nach Ende noch später, die halt auf dem Dach war und unsere Katze hat uns da aus irgendeinem Grund hingeführt. Und danach haben die halt praktisch gesagt, dass wir verflucht sind. Und danach ging das halt mit dem Mobbing los, wo ich schon dachte, naja gut, also Jugendliche sind gemein und Kinder. Es gibt viele, die finden viele fadenscheinige Gründe zum Mobben. Aber weil jemand angeblich verflucht ist, also vielleicht haut es auch nur bei mir nicht hin, aber ich habe fast das Gefühl, dass jemand, der felsenfest behauptet, dass jemand anders verflucht ist, eher ein Problem mit Mobbing bekommt als die Person, für die das irgendwie, über die das gesagt wird. Da habe ich schon gedacht, okay, ist jetzt vielleicht nicht der smarteste Kniff, dieses harte Mobbing am Anfang ja irgendwie gut einzubetten. Und dieses Mädchen, da stellt sich dann heraus, dass wir die eigentlich schon länger kennen, dass die halt ihre Mutter verloren hat und ihre Mutter halt ein Foto von dem Dach auf der Schule ausgemacht hat. Das ist so der Ursprungsgrund, warum wir irgendwie auf diesem Dach da stattfinden. Warum jetzt der Fluch auch auf dem Dach auf dem Himmel, auf dem Dach vom von der Schule ist und warum der uns dann befällt, habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Vielleicht ist erstmal so weit. Hast du verstanden, warum jetzt der Fluch auf dem Dach der Schule ist im Himmel?
Also, so wie ich das verstehe, also eine Sache habe ich auch nicht so ganz kapiert und das war dieses Foto, weil ich dachte so kurz, geht es jetzt irgendwie um eine Zeitreise oder so? Aber das mit dem Fluch und darum, das ist ja so die Hauptsache, ist ja, weil das dieser Vogelgeist ist und wenn man in den Himmel guckt, dann fängt man sich quasi diesen Fluch ein. Und das Mädchen, dieses mit den grünen Haaren, was wir ja die ganze Zeit eigentlich suchen, die sagt ja, ich habe dich auf dem Dach gesehen. Ich habe versucht, das gleiche Foto wie meine Mutter zu machen auf dem Dach. Deswegen bin ich aufs Dach gegangen, habe in den Himmel geschaut und habe dann quasi, und sie sagt, wenn man danach runterspringt, ist es das Tor zum verwunschenen Wald oder sowas. Und weil sie den Fluch bekommen hat, konnte sie runterspringen und ist dann in dieser Zone, in diesem verfluchten Wald gelandet, wo ja diese Vogelgottheit haust. Und diese Gottheit hat sie halt verflucht. Glaube, dieses in den Himmel gucken ist einfach nur ein Symbol dafür, dass es halt der Vogelgott ist. Aber warum genau sie auf dem Dach war, das habe ich auch nicht so ganz gerafft, wenn ich ehrlich bin. Weiß nicht, ob ich da mehr Endings irgendwie für machen muss, um das zu checken. Genau.
Ja.
Und Yuzu ist ja diejenige, die dieses andere Mädchen, also erstmal die Katze ist ja auch so ein Schlüsselelement, weil Katzen jagen Vögel und die Katze hat diese Glocke und das ist so, glaube ich, das, was den Fluch so ein bisschen durchbricht. Und Yuzus Rolle genau. in der Geschichte ist ja eigentlich nur, dass sie diese grünhaarige, ältere Figur quasi rettet und erlöst. Also sie fängt sich ja auch zwischendurch diesen Fluch ein, wird ja auch so ein bisschen zum Vogel und erlöst sie dann aber, als sie dann nochmal durch diesen verwunschenen Wald geht und am Ende diesen Zyklus beendet, indem sie noch einmal auf dem Dach steht und dann in den Himmel guckt und nichts mehr passiert. Und dann, ich glaube, diese Mobbing-Szene dient nur dazu zu veranschaulichen, dass Yuzu als Mensch gewachsen ist, weil sie jetzt den Mut hat und die innere Stärke, sich nicht mobben zu lassen. So habe ich das interpretiert.
Hm.
Und ich weiß aber.
Ja, doch, das ergibt Sinn.
Ich weiß aber auch nicht, ob das, was du gesagt hast, dieses mit dem vom Dach springen als Metapher für Selbstmord.
Naja, weil die Mutter, die liegt ja unten in diesem verwunschenen Wald.
Hm.
Und irgendwie muss sie da ja hingekommen sein. Und man kommt da ja nur hin, offensichtlich, wenn man vom Dach der Schule springt, ne? Habe ich mir gedacht.
Genau, und ich glaube, das ist so das, was halt absichtlich so ein bisschen offen gelassen wird oder impliziert wird. Ich frage mich, ob man auch vielleicht, wenn man sich in die japanische Mythologie einliest und diese ganzen Geschöpfe tatsächlich den Bedeutungen zuordnet, ob man das dann direkt versteht. Vielleicht ist die Bedeutung so ganz klar, weil der Vogelgott, weiß ich nicht, für Trauer oder Depression steht oder sowas. Das könnte halt auch.
Ja, klar, das könnte sein. Ich muss halt sagen, ich habe das einfach mit dem Vogel nicht verstanden, dass das komplett losgelöst von der Geschichte im Grunde genommen ist. Also, dass das nichts mit uns zu tun hat, dieser Vogel, und dass es eigentlich auch nichts mit dem Mädchen zu tun hat, sondern dass der halt einfach losgelöst davon als Fluch existiert und nichts zu bedeuten hat in dem Sinne. Oder vielleicht auch doch was, aber nicht zwingend was zu bedeuten hat, sagen wir es so. Und das habe ich nicht gerafft. Ich dachte mir also, warum denn dieser Vogel? Wo kommt dieser Fluch her? Das habe ich tatsächlich so der Geschichte nicht entnehmen können. Und habe halt auch ja unseren Sinn halt auch eher so verstanden, halt eben eine sie zu befreien, aber auch unsere Erinnerungen wieder mitzubekommen, weil eben ja unsere Katze Mugi, die uns durch den ganzen, die uns durch das ganze Spiel begleitet, die stirbt auch. Da sehen wir tatsächlich auch nicht wie und warum. Das ist auch sowas, was offen bleibt. Das verdrängen wir halt auch im Grunde genommen komplett. Also die meiste Zeit des Spiels glauben wir, diese Katze lebt und erfahren das erst am Ende. Dass wir uns halt auch selbst erinnern können, wieder was eigentlich alles passiert ist, was wir verdrängt haben. Und das habe ich so, ja, als Motive für uns wahrgenommen. Und wie dann halt eben der Vogel da reinkommt, das habe ich halt einfach überhaupt nicht verstanden. Und was da ja auch noch so ein Thema ist, ist dann ja eben dieses gemeinsame Klingeln, um den Fluch zu durchbrechen. Also wir, beziehungsweise Mugi hatte halt eine Klingel und das Mädchen hat auch eine Klingel. Und wenn man dann gemeinsam klingelt, dann kann man den Fluch durchbrechen. Irgendwie auch ein ganz schönes Ritual und auch ja die Idee, dass man bestimmte Dinge vielleicht auch einfach nicht alleine schaffen kann, sondern dafür Hilfe braucht. Und wenn man das jetzt irgendwie als ja, Metapher für Suizidalität nimmt oder so, dass man auch da irgendwie vielleicht die Hilfe von anderen Menschen braucht oder dass es deutlich leichter ist, das mit anderen Menschen gemeinsam zu bestreiten, eine solch schwierige Zeit oder auch Verluste und ja, sei es jetzt auch ein Verlust von einem Tier, ist, finde ich, auch schlimm genug, dass man da auch einfach zu zweit besser dran ist. So habe ich das dann verstanden, weil ich finde, es gibt dann auch echt noch ein paar süße Szenen zwischen Yuzu und dem älteren Mädchen, wo die dann irgendwie zusammen Soda trinken, mir fällt jetzt das deutsche Wort nicht ein, genau, wo die irgendwie dann auf der Parkbank sitzen, das fand ich schon auch echt, ja, ziemlich sweet, ehrlich gesagt.
Ja, sie hat ja auch immer so, obwohl man sie gar nicht kennt, hat Yuzu ja zu dieser Fremden so aufgeschaut und sie hatte ja dann immer so Ratschläge, das fand ich auch irgendwie, das war so die einzige Wärme, die da durchkam. Ich habe auch zwischendurch tatsächlich gedacht, weil ich fand die Szene, also das Zuhause von Yuzu ist ja schon der Safe Space eigentlich, ne? Da ist sie immer sicher, da kann nichts passieren. Das ist immer irgendwie ein wohliges Gefühl, wenn man wieder zurück ist nach einer nach einem Rätsel. Und in einer Szene kommt dann halt dieses grünhaarige Mädchen in das Haus rein. Und da war ich
Das war gruselig.
Ja, da war ich mir auch kurz nicht sicher, so ist sie gut oder schlecht? Und wieso durchbricht sie jetzt mein Safe Space? Und dann kam ja auch irgendwann der Flur rein, wo die Katze ja auch so uns dann geschützt hat. Und dann wusste man, ah, okay, die Katze ist wirklich gut und unsere Beschützerperson. Aber das fand ich am schlimmsten, wenn in dieses Haus Fremde eingedrungen sind, weil das ist so der Ort, wo eigentlich nichts passieren darf. Da habe ich mir nämlich schon so kurz gedacht, oh, ist das irgendwie, ist dieser Vogel eine Metapher auf die Mutter? Ist die Mutter vielleicht? Ist das jetzt eine Geschichte über häusliche Gewalt? Also da war ich mir auch kurz nicht sicher, in welche Richtung das geht, weil das halt so eine Metapher für viele Dinge sein hätte können, wenn man quasi in seinem eigenen sicheren Ort nicht sicher ist. Ja, aber gerade weil es dann so wenige Bezugspersonen für Yuzu gibt, die ihr Halt und Sicherheit geben, fand ich genau diese Szenen halt auch richtig, richtig schön und süß und warm.
Ja. Fand ich auch, dass es so die schönen Szenen waren, wo die irgendwie zusammen sind. Obwohl es irgendwie eine fremde Person ist, hatte man schon auch das Gefühl, okay, es ist eine Person mit guten Absichten einem gegenüber. Und das hat ja ansonsten in dem Spiel eher wenige Leute, auch so die Personen, die uns da als ihre Freunde vorgestellt werden, hatte ich auch irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, so richtig cool sind die irgendwie nicht. Also auf die kann man sich, glaube ich, nicht verlassen. Ja. Und ist dann schon schön, auch da noch so eine Person zu haben. Ich frage mich, wie es dir gefallen hat, dass wir ja erstmal einen Haufen, ich sag mal, falscher Erinnerungen oder unvollständiger Erinnerungen bekommen mit einem Fake-Ende und dann nochmal neu starten müssen, praktisch um alle Erinnerungen nochmal in richtig zu durchleben. Also, weil die Erinnerungen, die wir uns dann das erste Mal angeguckt haben, eigentlich noch nicht die vollständigen sind. Fandst du das einen coolen Twist irgendwie zu sagen, hier, schau mal, da fehlt jedes Mal noch was? Oder eher ein bisschen nervig?
Also ich glaube, ich finde solche Ideen konzeptuell immer ganz cool. An der Umsetzung scheitern sie halt zu 90%, weil du halt immer backtrackst und du immer das Gleiche nochmal siehst. Auch wenn es abgeändert ist, de facto ist es das Gleiche. Und ich habe mir darüber schon gedacht, weil es hat mich auch da an Eve erinnert. Da ist man nämlich auch ein kleines Mädchen und die sieht erstmal so Kanji, die sie nicht versteht und deswegen sind das Fragezeichen. Und später kann man die quasi mit den richtigen Wörtern entsetzen und dann gibt das so Sinn. Und da war das ja auch so ähnlich, ne? Da hat man ja immer diese Kritzeleien, die man nicht sehen kann. Das heißt, ich dachte mir, dass man irgendwann vielleicht mal eine Fähigkeit bekommt, womit man die sieht oder so. Das fände ich irgendwie schöner, weil man sich dann hätte selbst aussuchen können, was die wichtigen Dinge für einen selbst sind und die hätte revisiten können, so nochmal neu besuchen, als so aus freien Stücken und nicht von der Geschichte. Aber dass man so chronologisch einfach alles abarbeiten, fühlt sich halt für mich immer nach Abarbeiten an, auch wenn das dann viel, viel kürzer passiert als die Rätsel, weil man kann da ja auch so dann schnell reisen.
Ja, das stimmt. Ist auch cool, dass man zwischen den Speicherpunkten dann fast traveln kann.
Ja, das wäre auch, ich glaube, das wäre wirklich richtig schlimm, wenn man das nochmal alles selbst ablaufen müsste. Aber ich hatte das auch schon bei CryStar, was ich vorhin erwähnt habe, von dem anderen Spiel von Nipponichi Software, das haben die nicht selber entwickelt, aber gepublished. Und da hat mich das auch schon aufgeregt, weil da hat man am Ende eigentlich die Geschichte fertig, dann kommen drei Loops. Und in dem zweiten Loop machst du eigentlich irgendwie ein Kapitel 1:1 so, wie du es vorher gemacht hast. Und ich weiß nicht, also ich finde, ich verstehe, warum. Es soll ja auch so einen Plot-Twist und so einen Wow-Moment geben. Und rein theoretisch passiert dieser Wow-Moment auch. Aber dann viel kürzer, als wie man es nochmal durchlebt. Und ich finde in der Umsetzung, wie gesagt, dass jedes Mal funktioniert es nicht richtig. Deswegen, ich bin da nicht so ein Fan von. Das hat mich da auch ein bisschen genervt. Aber die Auflösung dann durch den Wald, wo man dann nochmal durch den Wald läuft, das fand ich aber cool. Weil das hat dann so nochmal den Kreis geschlossen.
Ja, so Full-Circle-Moment.
Genau, weil das war ja das Tutorial, ne? Ja.
Genau. wo man dann da wieder rauskommt. Das fand ich auch cool, aber muss auch sagen, ich habe es jetzt nicht selber dann halt eben da das Ende gespielt und mir das alles nochmal selbst angeguckt. Aber so beim Zuschauen dachte ich schon auch so, okay, es ist dann auch viele Videosequenzen tatsächlich, wo man also ja ein bisschen rumläuft, aber jetzt auch nicht viel Gameplay mehr hat, wo ich dachte, ich kann mir vorstellen, dass das dann auch ein Stück weit doppelt langweilig ist. Zum einen, weil wir halt wieder in einem gleichen Setting sind, zum anderen aber auch, weil man nicht mehr so richtig was machen kann im Grunde genommen und sich das jetzt nur noch mal anguckt, wie so eine Cutscene im Grunde genommen, in der man sich einfach noch ein bisschen rumbewegen kann. Und ich glaube auch, ja, ein bisschen weniger wäre da cooler gewesen oder vielleicht dann einen Schnelldurchlauf oder sonst irgendwie was. Also auch da einfach ein bisschen zusammengestaucht, da hätte ich cool gefunden.
Ja, ich fand es, glaube ich, ich hätte es cool gefunden, wenn zum Beispiel 3 der Gegenstände irgendwie besonders hervorgestochen wären und dann farblich auch. Und dann hätte man irgendwie Foreshadowing-mäßig schon so sich gedacht, oh, warum ist das denn jetzt besonders wichtig für sie? Und dann muss man am Ende nur durch 3 Erinnerungen reisen oder so, die dann auch vielleicht
ja, oder sowas, ja, gehen,
sondern ein bisschen weniger. Also das, dieses Langgezogene war an keiner Stelle so richtig notwendig in dem Spiel.
Ja, es hätte echt gut 2-3 Stunden kürzer sein können, vermutlich. Okay, gibt's jetzt noch irgendwas, was dir total wichtig ist, das zu erzählen über dieses Spiel?
Tatsächlich habe ich eine.
Okay, dann hau raus.
Tatsächlich habe ich eine eigene Geschichte, die mit diesem Spiel zu tun hat.
Spannend.
Ich habe dieses Spiel ja so zu Halloween ungefähr getestet. Das war irgendwie im Oktober oder sowas. Also draußen früh dunkel, später hell. Und ich bin ja so ein kleiner Angsthase. Und mein Freund musste in dem Zeitraum, in dem ich das gespielt habe, nach Japan für eine Woche oder so und hat mich quasi zu Hause allein gelassen. Und an dem Abend, er musste irgendwie so um 4 Uhr morgens los zum Flughafen und an dem Abend, bevor er los musste, sind wir nach Hause gekommen vom Einkaufen, aber es war irgendwie schon 8 oder 9 Uhr abends und wir haben einfach zum zweiten Mal in den Briefkasten geschaut, weil wir waren so, also es ist irgendwie... Macht man ja eigentlich nicht, wenn man schon mal irgendwie in den Briefkasten geschaut hat, aber das haben wir einfach aus Gewohnheit gemacht. Und dann war in unserem Briefkasten einfach ein Zettel. Und das ist keine erlogene Geschichte. Es war einfach so ein Zettel und da war mit so einer Bleistift, so einer Kinderbleistiftschrift drin, ich sehe dich, draufgeschrieben.
What? Oh mein Gott.
Es war safe, irgend so ein Nachbarskind, das irgendwie gerade Langeweile hat und es war kurz vor Halloween und hat sich einen Spaß erlaubt oder so. Aber weil ich einfach am nächsten Tag ab 4 Uhr morgens dann alleine quasi war zu dieser Jahreszeit und weil das halt an dem Abend war, wo ich halt jeden Tag dieses Spiel gespielt habe, war das so freaking creepy, weil ich immer auch die ganze Zeit so dachte.
Ich find's auch echt gruselig.
Ich dachte die ganze Zeit so, die Schrift sieht einfach aus wie die in diesem Spiel. Das ist so gruselig.
Ja. Boah, das ist aber auch echt, also ist lustig, weil das war auch tatsächlich Thema halt eben in der letzten Folge, wo wir auch über so echte Geschichten, die ein bisschen gruselig, eventuell übernatürlich gewesen sind. Ich würde noch nicht auswandern, aber eine weitere Sache und ciao, hätte ich, glaube ich, wäre ich ausgezogen. Es ist so gruselig, wenn sowas passiert, was man sich, also ja, dann einfach so dieses Gefühl von, oh Gott, das jetzt passiert genau das, was ich aus allen Horrorfilmen kenne und ich kann nichts dagegen tun. Ich bin ihm trotzdem ausgeliefert und ich gehe wie jeder andere Trottel jetzt trotzdem hoch und versuche einfach zu schlafen. Ich finde das so gruselig, wenn man wirklich so dieses Horrorfilm-Klischee-Déjà-vu hat. Ja.
Vor allem, ich dachte auch die ganze Zeit so, wo ist das Rätsel? Wo ist das Rätsel? Mhm. Das war echt richtig, richtig schlimm.
Aber kam da noch mal was?
Nee, zum Glück nicht. Also ich war auch so, wenn da noch was kommt, muss ich halt die Polizei rufen, weil es war schon sehr gruselig.
Stalking.
Und ich hab mir so gedacht, kann es sein, also ich hatte dann voll die Paranoia, weil ich mir auch so dachte, kann es sein, dass irgendwer in mein Zimmer und auf den Bildschirm gucken kann und sich vielleicht so einen Streich erlaubt hat oder so? Aber allein die Vorstellung fände ich halt auch extrem gruselig.
Super gruselig, also noch gruseliger, als dass es vielleicht irgendwie ein Halloween-Spuk gewesen ist, wenn das wirklich einer ernst gemeint hat. Aber deswegen habe ich gefragt, ob da noch was nachgekommen ist, weil wenn sowas regelmäßig passiert, um Gottes Willen, ey, ciao. Ja, ich hatte das tatsächlich, ich bin praktisch, ja, ich habe auch einen Menschen hier im Haus wohnen, der eine große Sammlung an Kasperle-Puppen hat.
Oh Gott.
Und hier, ne, die gute Bürgerin, die ich bin, als ich eingezogen bin, habe ich mich natürlich auch vorgestellt, habe dann auch den mal an der Tür getroffen, gesagt, so, na hallo, hier, Theresa, ich ziehe jetzt oben ein, bla bla. Hat er mich halt auch meint, so, ja, ach, kommen Sie doch mal kurz rein. Und dann habe ich das auch gesehen, diese Puppensammlung. Und das ist wirklich so, die ganze Wohnung ist so voller, also wenn man gutmütig ist, kann man sagen Kunst. Ich glaube, er würde es auch so sagen. Ich würde sagen Ramsch. Und ich habe das wirklich gesehen. Ich dachte so, ich muss hier raus. Meine letzten Stunden haben geschlagen. Und ich habe mich als gefragt, warum die Wohnung so günstig ist. Ne? Eigentlich ist es wirklich wie in so einem klassischen Horrorfilm, wo irgendeine Familie ein verdächtig günstiges Haus gekauft hat. Und dann herausfindet, oh, es ist leider cursed, hupsi. So habe ich mich dann auch gefühlt und ich dachte dann aber trotzdem so, naja, ich schaue mir das hier erstmal an, ausziehen kann ich immer noch. Und tatsächlich ist aber auch, ich habe den seitdem auch nur einmal gesehen, glaube ich, weil der geht auch offensichtlich nicht so viel raus und habe jetzt auch nichts mehr mit ihm zu tun gehabt und war dann so, okay, gut, ich bekomme von ihm nichts mit, er bekommt von mir nichts mit, ich wohne zum Glück auch unterm Dach und er ganz unten. Es war doch nicht so schlimm, aber trotzdem, als ich hier eingezogen bin und das gesehen habe, dachte ich wirklich so, jetzt weiß ich, warum die Wohnung so günstig war. Echt komplett absurd einfach. Habe ich mich auch echt gefühlt wie in so einem Horrorfilm und war kurz so, okay, sollte ich gerade noch fix vom Vertrag wieder zurücktreten und doch noch in meiner WG wohnen bleiben, weil das so absurd war. Das malst du dir nicht aus, echt.
Das Level-Design schreibt sich von selbst.
Ja, voll. Also, da könnte man, glaube ich, ganz gut ist auf jeden Fall ein gutes Horror-Setting.
Ja. Boah, das ist ja wirklich, also, weil das einfach so auch eins zu eins, man das so kennt, ne, aus Horror-Szenarien, ja.
Mhm. Jetzt, wo ich gerade so drüber nachdenke, ach, das habe ich echt nicht letzte Woche verpeilt zu erzählen, also, weil bei Ironbark Lookout von Fierce to Fathom, ich weiß nicht, ob du die Reihe kennst, das beruht halt so auf wahren Begebenheiten, sag ich mal. Und da haben wir halt auch überlegt, was es bei uns für Geschichten gäbe, die es, wo es sich lohnen würde, dass das in ein Videospiel gepackt wird. Und mir ist halt nichts so richtig eingefallen, weil ich halt dachte, also weil hier ist ja auch, ich sag mal, nichts passiert, was irgendwie schlimm ist. Ich war halt nur, hab halt nur einen Riesenschreck bekommen. Und jetzt gerade denke ich mir, ach, da kann ich mir schon noch eine kleine Geschichte drumherum ausdenken. Und dann habe ich da eigentlich einen ziemlichen Kracher, weil da machst du dir echt kein Bild von, wie diese Wohnung aussieht. Also wirklich.
Toll.
Wie bei Text, also so müssen die sich bei Texas Chainsaw Massacre gefühlt haben, als sie da das erste Mal ins Haus gegangen sind.
Aber
naja.
Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Nee, okay. Nee, doch, ich weiß es wieder.
Sehr gut.
Und zwar, dass du ihn auch nicht so oft siehst, finde ich noch gruseliger, weil du so nicht weißt, was er macht.
Ja, aber ich möchte es auch nicht wissen. Ich bin damit auch vollkommen fein. Also ich hatte tatsächlich erst Angst, ne, weil ich mir dachte, boah, wenn ich den jetzt auf so einer wöchentlichen Basis sehe und dann immer wieder da auf Tee eingeladen werden, das packe ich halt einfach nicht. Und deswegen war ich jetzt ganz froh, also ne, weil man möchte dann hier schon auch irgendwie nett zu den Nachbarn sein, eine gute Nachbarschaft pflegen, ne? Und dann zu sagen, so hier, entschuldigen Sie, Mister, aber Sie sind einfach fucking gruselig. Ich kann das nicht. Ist schon auch, also ist okay natürlich. Und mein Recht, aber schon auch irgendwie unangenehm. Und ich bin froh, dass ich jetzt noch nicht in die Verlegenheit gekommen bin, ihm das halt ins Gesicht sagen zu müssen.
Okay.
Und man sich einfach nur nicht sieht. Also einfach um so aus so Nachbarschaftsgründen, weil danach, wenn man sich sieht, weiß man halt immer, okay, ich halte ihn für einen Creep. Obwohl er vielleicht, naja, nichts Schlimmes im Sinne hat und einfach nur einen sehr eigenen Lebensstil hat, würde ich jetzt mal sagen. Und eine sehr eigene Inneneinrichtung. Wertfrei genannt. Ja. Okay, hast du ansonsten noch irgendwas, was du dem Spiel hinzufügen möchtest?
Nee, eigentlich nicht. Also ich kann es euch sehr ans Herz legen, wie gesagt. Ich glaube, so zu zweit oder so kann ich mir das schon ganz gut vorstellen, dass das richtig viel Spaß machen kann. Und ja, kleines, aber feines Projekt.
Voll, also ich finde auch gerade optisch wirklich ein Kracher, von der Atmosphäre die meiste Zeit wirklich ein Kracher. Ich würde ganz klar empfehlen, das nicht selber zu spielen, wenn man nicht sehr geübt ist, zum einen in Videospielen, oder eine sehr geringe Frustrationstoleranz hat. Wer auf solche Herausforderungen steht, der hat da, glaube ich, eine richtig schöne Horrorperle gefunden, um damit eine wunderbare Zeit zu haben. Allen anderen würde ich aber trotzdem empfehlen, da zumindest mal reinzuschauen, weil ich finde, das hat was sehr Besonderes, was ich so ja irgendwie auch noch nicht gesehen habe tatsächlich. Vor allem in der ganzen Kombination von Sound und ja, die Perspektive, aus der es ist, und dem ganzen Stil, auch diesen Stilmix, finde ich das schon sehr gelungen und finde, da kann man auf jeden Fall mal ein bisschen Zeit reinstecken und sich damit beschäftigen. Aber selbst spielen werde ich es, denke ich, nicht. Und deswegen denke ich auch, Midnight Shadows, also wenn das vom Gameplay her ähnlich ist, tja, also Prämisse spannend, aber vielleicht schaue ich mir das doch auch eher nur an, als dass ich selbst spiele. Vor allem, weil ich halt gelesen habe, dass in den Spielen davor man halt gar nicht die Augen zumachen konnte und dann halt trotzdem gehen konnte, sondern man musste sich verstecken und warten, bis halt die Gegner weg sind, was wohl noch mehr Zeit gefressen hat. Und ich war ja schon zu ungeduldig, mit Augen zuzulaufen. Das hat mir ja schon zu lange gedauert. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte mich die ganze Zeit verstecken müssen, wäre ich wahrscheinlich noch viel rappeliger gewesen. Deswegen, naja, schaue ich mir das vielleicht auch doch eher nur an. Okay, dann haben wir es für heute. Was es in der nächsten Episode gibt, weiß ich noch nicht so richtig. Vermutlich, eventuell, vielleicht, oder irgendwann wird es geben, ein kleines Slenderman-Special zu Slenderman, die 8 Pages und aber auch The Arrival, wo ja auch 8 Pages drinsteckt. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf, weil das ein Spiel ist, von dem ich immer vergesse, dass ich es gespielt habe. Und das ist im Grunde genommen das erste Horrorspiel ist, was ich, glaube ich, gespielt habe. Slender, die 8 Pages. Vergesst nicht, bei Anna auf den Kanal reinzuschauen, wenn die irgendein Yakuza-related Kram spielt. Das ist ganz wichtig für uns alle, viel Zeit mit Yakuza zu verbringen. Ja, dann würde ich sagen, wünsche ich allen noch einen schönen Tag und bis bald. Ciao.
Tschüss.